künftige Kanzler Friedrich Merz. Ja, was denn nun? Dazu gleich ein Gespräch mit einem Tarifexperten. Um ein relevantes Datum für die angestrebte Koalition geht's vorher in den Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Bundestag soll am 6. Mai über CDU-Chef Merz als Kanzler abstimmen. Diesen Termin hat die Parlamentsverwaltung heute bekannt gegeben. Voraussetzung ist allerdings, dass bis dahin der Koalitionsvertrag abschließend gebilligt ist. Bei der SPD beginnt dazu kommende Nacht eine zweiwöchige Mitgliederbefragung online. Vor allem bei den Jusos gibt es viel Kritik an Teilen des Koalitionsvertrags. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Wenn jetzt mehrere Juso-Landesverbände von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg bis hin nach Bayern dazu aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich nun auch der Bundesvorstand so äußert, hat das durchaus Gewicht. Etwa 70.000 Juso-Mitglieder gibt es in der SPD. Die Partei selbst hatte zuletzt etwa 358.000 Mitglieder. Das Mitgliedervotum ist bindend, wenn ein Fünftel, also etwa 71.000 Mitglieder, ihre Stimme abgeben.
Die Deutsche Klimaallianz hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisiert. Geschäftsleiterin Langkamp sagte, die Vereinbarungen orientierten sich nicht daran, was eigentlich notwendig wäre, um die Klimaziele einzuhalten. Besonders skeptisch äußerte sie sich zum Verkehrssektor. Schon in den vergangenen Jahren habe es kaum Fortschritte bei der Senkung der Treibhausgasemissionen gegeben. Von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale würden außerdem vor allem Besserverdienende profitieren. Die Klimaallianz ist ein gesellschaftliches Bündnis für den Klimaschutz mit rund 150 Mitgliedsorganisationen. Darunter sind WWF, Brot für die Welt oder auch Amnesty International. Russland hat Überlegungen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern zurückgewiesen. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Kreml-Sprecher Peskow warnte deshalb vor einer, so wörtlich, Eskalation im Ukraine-Krieg. Für das Studio Moskau, Jürgen Buch.
Damit folgt Peskow der üblichen Moskauer Argumentationslinie. Jede völkerrechtlich zulässige Unterstützung der widerrechtlich angegriffenen Ukraine wird als Eskalation dargestellt. Peskow lenkt in seinem heutigen Statement auch erneut davon ab, dass Russland den Krieg begonnen hat. Vielmehr seien die westeuropäischen Länder nicht am Frieden interessiert, so der Kreml-Sprecher. Schon lange möchte die Ukraine die deutschen Taurus-Marschflugkörper haben, die mehrere hundert Kilometer weit fliegen können. Und schon lange antwortet der Kreml auf entsprechende Forderungen oder Diskussionen immer gleich mit Ablehnung.
Die EU-Kommission hat neue Finanzhilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland angekündigt. Sie sollen bis zu 1,6 Milliarden Euro betragen. In einer Mitteilung der Kommission heißt es, das Hilfsprogramm sei auf eine Zeitspanne von 3 Jahren ausgelegt. Knapp 1,2 Milliarden Euro sollen demnach als Zuschüsse fließen. 400 Millionen Euro sind als Kredite für die Privatwirtschaft vorgesehen. Die Auszahlung des Geldes soll aber an Reformen geknüpft werden. Grund sind Korruptionsvorwürfe. Die italienische UniCredit kann ihren Einstieg bei der Commerzbank weiter vorantreiben. Das Bundeskartellamt hat keine Einwände dagegen, dass die Mailänder Bank ihren Anteil auf fast 30% aufstockt. Damit steigt die UniCredit zum größten Teilhaber auf, vor dem Bund, der 12% der Commerzbank-Aktien hält. Ziel von UniCredit ist es, die Commerzbank komplett zu übernehmen. Das deutsche Bankhaus will aber eigenständig bleiben, was auch von der bisherigen Bundesregierung unterstützt wird. Der Berliner Senat und die BVG erwägen, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Das hat Verkehrssenatorin Bonde dem RBB bestätigt. Zunächst müssten allerdings Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Der Vorstandschef der BVG, Falk, sagte dem RBB, gefährliche Gegenstände dürften schon jetzt nicht im Nahverkehr mitgeführt werden. Entscheidend sei, dass Kunden im Ernstfall richtig reagieren und beispielsweise die Notrufsäulen nutzen. Grundsätzlich unterstütze er aber neue Messerverbotszonen, so Falk. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am vergangenen Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag mal heiter, mal bewölkt. Vereinzelt sind Schauer oder kurze Gewitter möglich. Maximal 19 bis 23 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg und Marzahn fast 19 Grad. In Starke und Pritzwalk 20 Grad. Morgen zunächst freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Am Mittwoch dann viel Sonne bei bis zu 26 Grad. Die Zeit, es wird 15.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio für Sie Christoph Kober. Schönen guten Tag. Tja, wenn Ihnen dieser Satz mal nicht einholt. Der Mindestlohn wird im Jahr 2026 auf die 15 Euro steigen, die wir haben wollen, hat SPD-Co-Chef Klingbeil vergangenen Donnerstag gesagt. Das hört sich ziemlich absolut an. CDU-Chef Merz, der ja dann ab dem 6. Mai wahrscheinlich Kanzler einer Union-SPD-Koalition sein wird, hat diese Prognose, manche sagen diesen Automatismus, am Wochenende in Frage gestellt. Tja, und bei der SPD-Linken pochen da entsprechend die Schläfen. Kochen wir das mal runter auf Erkenntnisgewinn durch Fakten und Information mit dem Volkswirt Norbert Reuter. Er leitet die tarifliche Grundsatzabteilung bei der Gewerkschaft Verdi und ist jetzt bei mir am Telefon. Guten Tag, Herr Reuter.
Tag, Herr Kober.
Der Mindestlohn in Deutschland liegt aktuell bei 12,82 Euro pro Stunde. Gibt es der Koalitionsvertrag her, dass dieser Mindestlohn kommendes Jahr auf 15 Euro die Stunde steigen wird, wie Klingbeil das sagt?
Ich könnte jetzt ganz kurz sagen, nein, will es aber auch begründen. Im Koalitionsvertrag steht eindeutig drin, dass dass man sich daran orientiert, dass die 60% des Medianlohns erreicht wird. Es ist eine Orientierung und keine Festlegung.
Also mit anderen Worten, also nicht nur ist es keine ausgemachte Sache, dass er zwingend kommt, der 15-Euro-Mindestlohn. Die Frage ist eben auch, gibt es das Verfahren der Mindestlohnkommission her, dass es nächstes Jahr mindestens 15 Euro die Stunde gibt?
Wir waren sehr froh, dass wir im Frühjahr in der Mindestlohnkommission diesen Zusatz festlegen konnten, dass sich die Mindestlohnkommission auch an dem 60%-Ziel des Bruttomedianlohns orientiert. Aber es steht auch da nur eine Orientierung drin. Ja. Es geht in erster Linie geht es um die Entwicklung des Tariflohns, die Tarifentwicklung, die mit dem Mindestlohn nachgezeichnet werden soll. Und hinzugekommen ist eben die 60%-Regelung als Orientierung. Mehr nicht.
Können Sie das nochmal erklären? Also es geht um den Bruttomedianlohn. Was ist das?
Das ist der mittlere Lohn, der sich ergibt, wenn wir von allen Verdiensten, die wir haben, einfach das runterrechnen auf den Stundenlohn und dann gucken, davon die 60%, sozusagen, die in der Mitte dann liegen. Und das ist zurzeit, oder wir rechnen schon mit dem Jahr 2016, also etwas vor, das BSI hat das auch vorberechnet, dann würden es ungefähr 15 Euro sein, um diesen Medianlohn zu erreichen. Und nebenbei bemerkt, der Medianlohn ist nicht aus der Luft gegriffen, diese 60%, sondern diese 60% sind gleichzeitig international das Maß für Löhne, die nicht mehr Armutslöhne sind. Das heißt, wir würden mit einer Regelung, die oberhalb der 60% des Medianlohns liegen, endlich mit dem Mindestlohn aus dem Armutsbereich rauskommen. Und das wollten wir eigentlich schon seit Einführung des Mindestlohns 2015, dass wir endlich dahin kommen.
Sie als Gewerkschaftsvertreter sind da natürlich für, das kann ich auch nachvollziehen. Trotzdem bleibt es ja eine Orientierungsgröße sozusagen. Es ist nicht ausgemacht. Welche Eingriffsmöglichkeiten hätte denn die Politik und damit auch die nächste Koalition beim Mindestlohn?
Naja, die Politik hat nur die Möglichkeit zurzeit zu appellieren, wenn sie nicht wieder durch ein Gesetz an der Mindestlohnkommission vorbei den Mindestlohn erhöhen würde. Und da hat ja die Koalition und auch Herr Merz ganz klar gesagt, und das steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, dass man das nicht will. Das heißt, es ist einzig und allein in die Entscheidung der Mindestlohnkommission gelegt. Und da ist, wie Sie eben zu Recht sagen, sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch mit je 3 Mitgliedern vertreten. Die müssten sich einigen. Und die Geschäftsordnung sieht vor, wie in der Vergangenheit auch, wenn sie sich nicht einigen, dann kann die Vorsitzende ihr Stimmrecht ziehen und damit einer Seite zur Mehrheit verhelfen, wie sie es übrigens beim letzten Mal auch gemacht hat. Und damit ist ja zum ersten Mal ein Beschluss gegen die Arbeitnehmerseite in der Mindestlohnkommission zustande gekommen.
Sie sprechen ja das Jahr 2022 an, ja, wo der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht wurde.
Nee, ich meinte jetzt danach. Die Erhöhung, die dann stattgefunden hat, das war eine gesetzliche Erhöhung. Und danach hat die Mindestlohnkommission ja nochmal getagt.
Ja.
Und dann ist es nur zu den zwei kleinen Erhöhungsschritten gekommen auf 12,41 und jetzt seit 01.01.2025 auf 12,82. Und das war gegen die Stimmen der Gewerkschaften, die damals schon einen höheren Schritt haben wollten, damit man eben dem 60%-Ziel wieder näher kommt. Ja. Und das ist nicht gelungen, weil die Kommissionsvorsitzende mit der Arbeitgeberseite gestimmt hat, also die Arbeitnehmer überstimmt wurden in der Kommission.
Herr Reuter, war es denn Ihrer Meinung nach klug, von der Regierung ins B 15 Euro Mindestlohn pro Stunde in Aussicht zu stellen und dann sozusagen aufs Kleingedruckte zu verweisen, beziehungsweise eben auf die Formulierung?
Nein, ich fand es gar nicht klug, hatte mich gewundert, dass auch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages Frau Esken schon sehr stolz betont hat, dass man die 15 Euro erreicht hat. Hm. Wenn man den Koalitionsvertrag genau liest, steht das da nicht so drin, sondern es steht drin, dass er erreichbar erscheint, wenn sich die Mindestlohnkommission an dieses 60%-Ziel hält. Aber ob sie das tut, ist in die Hoheit und die Entscheidung der Mindestlohnkommission gestellt.
Und warum macht die SPD ihrer Meinung das?
Naja, man will natürlich Erfolge vorweisen. Ich glaube aber, hier hat man sich eher ins eigene Fleisch geschnitten, weil das jetzt groß in der Debatte ist und das nochmal jetzt eigentlich transparent wird, dass dieses Versprechen eben nicht zu halten ist, sondern dass es in der Mindestlohnkommission liegt. Und ich vermute mal, dass es geht ein bisschen auch auf das Mitgliedervotum ja zurück, was man ja noch braucht von Seiten der Mitglieder der SPD.
Was ab morgen beginnt. Herr Reuter, sagen Sie mir noch kurz, was erwarten Sie denn, was die Mindestlohnkommission dann in diesem Jahr entscheiden wird?
Naja, wir haben natürlich jetzt nochmal in der Kommission den Rückenwind der Politik. Damit können wir natürlich argumentieren, dass auch die Politik eigentlich dieses 15-Euro-Ziel im Blick hat. Das gibt uns nochmal Argumente. Aber es gibt uns keine Garantie, dass der Mindestlohn auf 15 Euro kommt. Ich hoffe, dass wir zumindest es schaffen in der Mindestlohnkommission, dass in der Dauer für der Beschluss gilt, dass dann zumindest am Ende dann zumindest diese 15 Euro stehen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht sicher.
Das sagt Norbert Reuter. Er leitet die tarifliche Grundsatzabteilung bei der Gewerkschaft Verdi. Wir haben gesprochen über 15 Euro Mindestlohn, ob er denn nun kommt oder nicht und wenn ja, wann. Herr Reuter, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne. Tschüss.
3:12 haben wir es jetzt. Unter Weltraumtourismus verstehen die meisten wahrscheinlich ein Science-Fiction-Spa auf dem Mars oder mindestens eine Woche auf der Internationalen Raumstation. Bei Amazon-Gründer Jeff Bezos gibt's mit einer Rakete mal kurz rauf und wieder runter. 10 Minuten netto. Genau das machen Pop-Ikone Katy Perry und 5 weitere Geschäftsfrauen. Wenn der Start denn pünktlich gelingt, fliegen sie um 15.30 Uhr, also in einer guten Viertelstunde unserer Zeit, mit einer Rakete vom Raumfahrtunternehmen Blue Origin an die Grenze zum Weltall. David Beck aus der ARD-Wissenschaftsredaktion erklärt uns mal, wie nachhaltig das ist.
Also das, was am offensichtlichsten die größte Umweltverschmutzung bei einem Raketenflug zu sein scheint, der riesige Abgasstrahl, der regelrecht aus dem unteren Ende der Rakete raus explodiert, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Die Rakete New Shepard von Blue Origin, die fliegt mit Wasserstoff und Sauerstoff. Das heißt, da kommt nur Wasser raus. Das heißt nicht, dass das alles komplett sauber ist, wenn der Wasserstoff nicht grün ist. Und das ist er wahrscheinlich auch nicht, sonst würden sie damit angeben. Dann wird eben bei der Produktion des Wasserstoffs das CO2 ausgestoßen. Aber das ist auch vergleichsweise wenig, denke ich. Grob überschlagen vielleicht so viel wie bei einem kurzen Flug, sagen wir von Frankfurt nach Nürnberg oder so. Und dann hängt da aber auch noch mehr dran. Die Rakete muss gebaut und transportiert werden. Ganz viele Menschen sind viel unterwegs, um so einen Flug möglich zu machen und so weiter. Also es ist nicht super nachhaltig, aber es ist auch nicht die Umweltsauerei, nach der es erstmal aussieht.
10 Minuten Flug, das bringt allerdings nicht viel, sagt unser Wissenschaftsredakteur.
Der Flug ist so kurz, weil New Shepard nicht in eine Umlaufbahn eintreten kann. Das schafft die Rakete einfach nicht, deswegen fällt sie dann direkt wieder runter. Dann dauert der Flug nur 10 Minuten und da kann man dann auch wenig machen, außer ein paar Purzelbäume in der Schwerelosigkeit. Blue Origin hat die Rakete entwickelt, um Raketensysteme zu testen, die Triebwerke, das Landesystem, um sich an der Raketenbauerei auszuprobieren sozusagen. Und basierend auf ihren Erfahrungen haben sie dann die New Glenn gebaut, eine Rakete, die es eben schafft, in eine Umlaufbahn zu kommen. Und die kann dann Satelliten und vielleicht auch mal Menschen so richtig ins All bringen. Die wurde Anfang des Jahres zum ersten Mal erfolgreich getestet. Und die New Shepard, also die kleine Rakete, die steht jetzt halt rum und hat sonst nichts zu tun. Und dann veranstaltet man eben diese Showflüge. Man kann sich so einen Flug ja auch kaufen. Kosten liegen so im 6-7-stelligen Bereich. Also vielleicht ist es tatsächlich auch eine Geldquelle für das Unternehmen. Aber es gibt mindestens ein bisschen Publicity, wenn man Katy Perry ins All schießt. Also vielleicht ist auch das ein Grund für diese Flüge.
David Beck war das aus der ARD-Wissenschaftsredaktion über einen ungewöhnlichen Weltraumtrip vom Unternehmen Blue Origin. Jetzt haben wir es 3:15.
RBB 24 Inforadio Sport.
Es ist schon die 20. Auflage, die der RBB-Lauf in diesem Jahr feiert. Für die Läuferinnen und Läufer geht es am 27. April, wie immer, 14 oder 10 Kilometer quer durch die Potsdamer Innenstadt. Start und Ziel sind wie gewohnt auf der Glienicker Brücke. Alles, was für den Drittelmarathon wichtig wird, kann ich jetzt mit RBB-Sportmoderator Uri Sahavi besprechen. Der ist bei mir im Studio. Guten Tag.
Hallöchen.
So, zur Feier des Jubiläums gibt's auch eine Besonderheit. Welche denn?
Genau, du hast schon gesagt, 14 und 10 Kilometer können gelaufen werden, aber zum Jubiläum haben wir uns überlegt, wird es auch noch eine Staffel geben, beziehungsweise zwei Staffeln. Team Berlin gegen Team Brandenburg, 14 gegen 14, also jeder läuft einen Kilometer und ja, ich werde auch mit am Start sein.
Aha, und wer tritt sonst noch in der Staffel an?
Das ist bunt durchmischt, das ist das Schöne. Zuhörerinnen und Zuschauer des RBB konnten und können sich weiterhin bewerben auf rbb-lauf.de. Das geht oder schreiben eine Mail an laufstaffel@rbb-online.de und dazu sind dann noch bekannte Stimmen und bekannte Gesichter des RBB-Programms dabei. Beispielsweise für Brandenburg tritt Marc Langebeck von der RBB 24 Brandenburg Aktuell Show an und dazu Sascha Hingst von der RBB 24 Abendschau und natürlich auch noch Kolleginnen und Kollegen vom Radio, klar.
So, jetzt nochmal zur Einordnung. Also 14 Läuferinnen und Läufer, jeder und jede läuft dann einen Kilometer, ja?
Ganz genau. Berlin okay. Gegen Brandenburg, also und quasi parallel.
Und du läufst mit?
Ich laufe auch mit.
Und was ist deine Zeit auf einen Kilometer?
Tja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ja. Ich schraube und arbeite noch dran. Also ich habe mir irgendwas zwischen 3:30 und 4 Minuten vorgenommen. Ist ja tatsächlich eben nicht dieses Weitlaufen, sondern auf einen Kilometer doch eher schnell laufen. Dementsprechend sieht da die Vorbereitung ein bisschen anders aus. Ich versuche mich irgendwie immer wieder in Situationen zu bringen, in denen ich mich einfach selbst hetze und von A nach B zu kommen und dann das Timer.
Und weißt du, wo du mit deiner Zeit ungefähr im Feld liegst bei den 13 anderen oder 27 anderen?
Tatsächlich, auch das eine sehr gute Frage. Viele stapeln noch tief, von denen, mit denen ich gesprochen habe zumindest. Ich glaube, mit so 3:30 bis 4 Minuten liegt man nicht so schlecht.
Okay, so. Gut. Also, die Strecke führt durch die Innenstadt von Potsdam. Was macht den RBB-Lauf aus?
Ja, ist insgesamt, würde ich sagen, einer der wirklich schönsten Läufe, die es in unserer Region gibt. In diesem Jahr 2500 Teilnehmende, das ist ein Rekord, so rechnet zumindest der Stadtsportbund Potsdam. Also es wird eine tolle Atmosphäre, du hattest es gesagt, auf der Glienicker Brücke geht's los und endet dann auch wieder dort. Danach versammeln sich dann alle nochmal miteinander und kommen ins Gespräch, in den Austausch, können ein Kaltgetränk möglicherweise miteinander genießen. Ich meine, Sonntag hoffentlich gutes Wetter am 27. April.
Wir drücken
dementsprechend
alle
Daumen. Genau.
So, und sag nochmal, anmelden kann man sich noch, ja?
Anmelden kann man sich noch. Alle Informationen finden Sie auch auf rbb24.de. Also da ist alles nochmal wunderbar zusammengefasst und zum Nachlesen.
Das sagt RBB-Sportmoderator Uri Sahavi am 27. April, der 20. RBB-Lauf. Also anmelden und mitlaufen.
Werbung. Eine gute Küche ist Lieblingsort, ist Familientreff und Genusszentrum. Eine gute Küche ist der Mittelpunkt des Lebens. Und Küchenaktuell ist Ihr Spezialist für gute Küchen. Entdecken Sie Qualität und Top-Service zum besten Preis bei Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Jetzt Beratungstermin vereinbaren, zu Hause, online oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchenaktuell.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Bis zum Abend gibt's weiter einen trockenen Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen bis zu 23 Grad. Und im Moment haben wir in Berlin zwischen 19 und 21 Grad. 21 Grad sind es auch in Frankfurt. 20 Grad in Prenzlau.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Birke-Stumper.
Die A2 Berlin Richtung Magdeburg ist zwischen Lenin und Netzen nach einem Unfall gesperrt. Zurzeit Stau ab Dreieck Werder. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf ist die rechte Spur nach einem Unfall gesperrt. Hier stehen sie aktuell 20 Minuten im Stau. Auf der westlichen A10 gibt es Baustellenstau vor der Havelbrücke. In Richtung Dreieck Havelland dauert es 20 Minuten länger, in Richtung Dreieck Werder plus 15 Minuten. Stau auch auf der A13 in Richtung Dresden zwischen Freiwalde und Lübbenau. Benötigen Sie 20 Minuten mehr. Auf dem Berliner Stadtring haben wir dichten Verkehr in beiden Richtungen zwischen Schmargendorf und Dreieck Charlottenburg. Rechnen Sie jeweils mit 20 Minuten Fahrzeit mehr. Auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg und Westend brauchen Sie Geduld. Recht voll auch in Spandau am Juliusturm Richtung Charlottenburg und auf der Falkenseer Chaussee stadtauswärts. Außerdem auf der Treskower Allee Richtung Tierpark und auf der Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz.
Es ist 15.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Einen wunderschönen guten Tag wünscht Christoph Kober. Der Zeitplan kursiert schon seit einiger Zeit im politischen Berlin. Nun ist er offiziell. Wenn alles glatt läuft, hat Deutschland in 3 Wochen eine neue Regierung. Das ist das erste Thema in den Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Bundestag soll am 6. Mai zusammenkommen, um über CDU-Chef Merz als Kanzler abzustimmen. Diesen Termin hat jetzt Parlamentspräsidentin Klöckner festgelegt. Voraussetzung ist allerdings, dass bis dahin der Koalitionsvertrag von Union und SPD abschließend gebilligt ist. Hauptstadtkorrespondent Jan-Friedrich Willems.
Ab morgen können die SPD-Mitglieder digital über den Koalitionsvertrag entscheiden. Ende April soll das Ergebnis vorliegen. Bis dahin hat dann auch ein kleiner CDU-Parteitag darüber abgestimmt. Außerdem muss Friedrich Merz noch formal von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidat vorgeschlagen werden. Steinmeier könnte im Anschluss an die Wahl im Bundestag auch direkt Kanzler und Kabinett vereidigen. Die Sondersitzung zur Kanzlerwahl würde kurz vor einem symbolträchtigen Datum liegen. Am 8. Mai, 2 Tage später, ist der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Es wird spekuliert, dass Friedrich Merz dann als frisch gewählter Bundeskanzler auf der internationalen Bühne auftreten will.
Russland hat mit scharfer Kritik auf die jüngsten Aussagen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern reagiert. Der CDU-Chef unterstütze Maßnahmen, die im Ukraine-Konflikt unweigerlich zu einer Eskalation führten, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei eine Abstimmung mit den europäischen Partnern. EU-Chef-Diplomatin Kallas begrüßte die Äußerung. Man müsse mehr tun, damit sich die Ukraine selbst verteidigen könne, sagte Kallas. Im Wahlkampf hatte Merz die Taurus-Lieferung immer wieder gefordert. Der scheidende Kanzler Scholz von der SPD war allerdings immer dagegen. Bundesaußenministerin Baerbock hat den russischen Raketenschlag gegen die ostukrainische Stadt Sumy verurteilt. Der Angriff mache deutlich, dass Russland nicht befrieden, sondern vernichten wolle, sagte die Grünen-Politikerin vor Beginn eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg. Gestern hatte die russische Armee 2 Raketen auf das Zentrum von Sumy abgefeuert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Die EU-Außenbeauftragte Kallas ruft nach dem Raketenangriff zu maximalem Druck auf Russland auf. Nur so lasse sich der Krieg beenden, sagte Kallas bei ihrer Ankunft in Luxemburg. Das Bundeskartellamt hat der italienischen Unicredit erlaubt, 29,99% der Commerzbank zu übernehmen. Damit kommt die italienische Großbank einer möglichen Übernahme der Commerzbank einen Schritt näher. Aus Bonn, dem Sitz des Bundeskartellamtes, Christian von Stülpnagel.
Seit September des vergangenen Jahres hatte die Bank aus Mailand Stück für Stück Anteile an dem deutschen Geldhaus gekauft. Ab einem Anteil von 30% müsste sie ein Kaufangebot vorlegen. Ob und wann die UniCredit die Commerzbank komplett übernehmen möchte, ist bislang aber unklar. Die Frankfurter hatten bislang das Interesse der Italiener abgelehnt und sprechen von dem Versuch einer feindlichen Übernahme. Um den Preis in die Höhe zu treiben, hat die Commerzbank Anfang des Jahres angekündigt, eigene Aktien zurückzukaufen und die eigenen Kosten zu senken. So sollen 3.900 Stellen abgebaut werden, der Großteil davon in Deutschland.
Der Berliner Senat und die BVG erwägen, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Das hat Verkehrssenatorin Bonde dem RBB bestätigt. Zunächst müssten aber Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Der Vorstandschef der BVG Falk sagte dem RBB, gefährliche Gegenstände dürften schon jetzt nicht im Nahverkehr mitgeführt werden. Entscheidend sei, dass Kunden im Ernstfall richtig reagieren und beispielsweise die Notrufsäulen nutzen. Grundsätzlich unterstütze er aber neue Messerverbotszonen, so Falk. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am vergangenen Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Die Zahl der tätlichen Übergriffe auf Journalisten hat einen neuen Höchstwert erreicht. Das geht aus einer Studie des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig hervor. Danach wurden im vergangenen Jahr 98 Angriffe registriert und damit fast 30 mehr als im Vorjahr. Am häufigsten wurden laut Studie Journalisten in Berlin attackiert, zumeist bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag mal heiter, mal bewölkt. Vereinzelt sind Schauer oder kurze Gewitter möglich. Maximal 19 bis 23 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg und Marzahn 19 Grad. In Starkow und Pritzwalk 20. Morgen zunächst freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Mittwoch dann viel Sonne bei bis zu 26 Grad. Die Zeit 15.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober. Schönen guten Tag. Immer wieder zücken Angreifer bei Auseinandersetzungen in Berlin ein Messer. Am Samstagnachmittag gab es wieder so einen Zwischenfall in einer U-Bahn im Westend. Dabei ist ein 29 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde später auf der Flucht von der Polizei angeschossen und ist später seinen Verletzungen erlegen. Am Sonntag dann eine weitere Messerstecherei in Friedrichsfelde in einer Straßenbahn. Nun ist die Diskussion darüber entbrannt, ob die Messerverbotszone in Berlin ausgeweitet werden sollen. Innensenatorin Spranger von der SPD hat davon gesprochen, dass die Einrichtung weiterer solcher Verbotszonen geprüft werde. Verkehrssenatorin Bonde hat dem RBB gesagt, sie könne sich diese Verbotszonen auch für Busse und Bahnen vorstellen.
Messerverbotszonen gibt es ja schon und natürlich können wir uns auch vorstellen, dass Messerverbotszonen auch ausgeweitet werden. Wir gehen ins Gespräch und da müssen natürlich die Sicherheitsexperten Rede und Antwort stehen und gute Vorschläge unterbreiten und dann werden wir auch in die Umsetzung kommen.
Der Vorstandschef der Berliner Verkehrsbetriebe, Henry Falk, hat im Gespräch mit dem RBB gesagt, er unterstütze eine Waffenverbotszone im öffentlichen Personennahverkehr.
Ich kann mir vorstellen, dass solche Verbotszonen nochmal vor allen Dingen eine Sichtbarkeitswirkung haben, weil solche Verbotszonen, ehrlicherweise, ist ja heute schon so, dass auch in unserer Hausordnung drinsteht, dass sie sowas gar nicht beihaben dürfen und sollen. Aber es gibt nochmal eine andere Grundlage, vor allen Dingen auch für die Polizei. Entscheidend ist aber, dass eben die Kundinnen und Kunden wissen, was sie in solchen Momenten, wenn es denn mal passiert, tun können. Und dementsprechend ist auch die gute alte Notrufsäule, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil sie haben sie auf jedem Bahnhof. Wir haben überall Kameras. Da ist schon eine gute Grundlage da. Aber ja, ich würde das unterstützen.
Das sagt BVG-Vorstandschef Henry Falk. Derzeit läuft in Berlin die Diskussion über eine Ausweitung von Waffenverbotszonen in den öffentlichen Personennahverkehrsmitteln. Ob das sinnvoll ist, das bespreche ich um kurz nach vier in einer guten halben Stunde mit einem Kriminologen und Präventionsforscher. Jetzt haben wir es 15.28 Uhr. Die EU-Außenministerinnen und Minister treffen sich heute in Luxemburg. Es sollte um die weitere Unterstützung für die Ukraine gehen und um die Lage im Nahen Osten. Europas Außenminister sind schon daran gewöhnt, dass ihre Tagesordnung von aktuellen Ereignissen überholt wird, dabei oft von den Ereignissen in der Ukraine. So auch heute, berichtet unsere EU-Korrespondentin Helga Schmidt.
Dieses Mal war die Empörung besonders groß über die russischen Angriffe vom Wochenende.
Am Palmsonntag ganz bewusst Zivilisten anzugreifen, macht mehr als deutlich, man will vernichten und nicht befrieden.
Vernichten, den Vorwurf an Putin begründet Annalena Baerbock damit, dass bei dem Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Sumy keine militärischen Ziele erkennbar gewesen seien, sondern die Zivilbevölkerung Opfer wurde. Mehr als 30 Tote und über 100 Verletzte. nach ukrainischen Angaben. Das Gegenteil der Verhandlungen über eine Waffenruhe.
Klar ist auch das haben wir in den letzten Wochen immer wieder erlebt, obwohl es Signale aus Washington gab, mit Putin über Frieden zu sprechen, dass nicht nur die Angriffe in der Ukraine maximal weitergegangen sind.
Kaum jemand im Kreis der Außenminister rechnet noch damit, dass die Unterhändler von Donald Trump in Moskau eine echte Waffenruhe erreichen können. Kaja Kallas, die EU-Chefdiplomatin, deutete an, dass es seitdem eigentlich noch schlimmer wurde. Wir sehen ja die tödlichsten Angriffe in diesem Krieg jetzt, genau in dieser Phase seit einem Monat, seit die Ukraine einer bedingungslosen Waffenruhe zugestimmt hat. Von russischer Seite habe man das nicht gesehen. Offene Kritik an der amerikanischen Verhandlungsführung kommt aus Polen. Außenminister Sikorski sagte, Putin mache sich lustig über den guten Willen der USA und dass die amerikanischen Verhandler immer noch glauben, Russland sei bereit, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Für die Empörung dürften auch die Kommentare eines Kreml-Sprechers gesorgt haben, der sich am Wochenende zufrieden über die Verhandlungen mit den USA geäußert hatte. Es gehe sehr gut voran, erklärte der Sprecher, nachdem Putin mehrere Stunden mit dem amerikanischen Sondergesandten Steve Witkoff verhandelt hatte.
Ce weekend, l'horreur en Ukraine a atteint son apogée.
An diesem Wochenende hat der Schrecken in der Ukraine in Wahrheit einen neuen Höhepunkt erreicht. So wertet Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot die Entwicklung. An Palmsonntag mit Raketen auf Häuser und Menschen zu zielen, damit habe Putin die Zivilbevölkerung zur Geisel genommen.
Unsere Korrespondentin Helga Schmidt war das aus dem ARD-Studio Brüssel über das Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister in Luxemburg. Jetzt haben wir es 15.30 Uhr. An die Universitäten und Hochschulen im Land kommt wieder Leben. Das Sommersemester läuft an. Und pünktlich dazu lässt eine bundesweite Umfrage der Hochschule Darmstadt aufhorchen. Die zeigt, was an den Schulen geht, geht auch an den Universitäten. Fast alle Studierenden nutzen mittlerweile künstliche Intelligenz, zum Beispiel in Form von ChatGPT. Stellt sich die Frage, wie regeln die Unis den Umgang damit? Wissenschaftsreporterin Anja Braun hat sich dieser Frage gewidmet.
Die künstliche Intelligenz ist mittlerweile flächendeckend im Studium angekommen, bestätigt Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart.
Studierende nutzen fast alle KI, auch für die Erbringung von Prüfungsleistungen. Gleichzeitig ist klar, ein Verbot lässt sich in vielen Bereichen nicht durchsetzen. Also immer wenn wir unbeaufsichtigte Kontexte haben, ist mit einer KI-Nutzung zu rechnen. Es gibt auch keine Detektoren oder ähnliche Systeme, die bis 100% feststellen, ob KI zum Einsatz kam.
Als Professor für Schlüssel- und Selbstkompetenzen Studierende versucht Tobias Seidel, die künstliche Intelligenz auch sinnvoll in den Studienalltag einzubinden. Doch insgesamt muss man feststellen, ist die Verunsicherung über den geregelten Einsatz von künstlicher Intelligenz im Studium groß. Über 80% der Studierenden wünschen sich klare Leitlinien, wie sie künstliche Intelligenz einsetzen dürfen im Studium und vor allem auch in Prüfungen. Denn das ist meistens nicht klar geregelt.
Also die Nutzung von KI ist natürlich im Hinblick auf Prüfungen an Hochschulen eine Herausforderung. Und man muss auch sagen, dass es da noch keine abschließenden Antworten gibt, weil es einfach ein dynamischer Prozess ist. Also wir sehen, dass sich die Technik weiterentwickelt, die studentische Nutzung entwickelt sich weiter.
Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat den Umgang der Universitäten mit künstlicher Intelligenz im letzten Herbst ebenfalls unter die Lupe genommen. Janika Budde hat diese Studie als Senior-Projektmanagerin geleitet und stellt fest,
dass über die Hälfte der Lehrenden in Hausarbeiten in ganz unterschiedlichen Abstufungen KI zulassen, erlauben, bei Recherchetätigkeiten, beim letzten sprachlichen Schliff.
So hat zurzeit offenbar jede Universität oder Hochschule und teilweise auch jeder Fachbereich und jede Lehrkraft einen eigenen Weg, mit der KI-Nutzung umzugehen. Janika Budde vom Hochschulforum Digitalisierung sagt, dass ungefähr 65% der Hochschulen angeben, sie seien dabei, Leitlinien zu entwickeln. Deren genauere Ausgestaltung würden sie aber in der Regel wieder nach unten delegieren.
Sie sagen, ja, grundsätzlich ist es erlaubt, aber liebe Fachbereiche, guckt, was für euer Fach am besten passt.
Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart erlaubt seinen Studierenden, KI in Prüfungen zu nutzen. Er verlangt aber, dass der Einsatz dokumentiert und reflektiert wird.
Gleichzeitig ist natürlich auch klar, wenn jeder Studierende mit einem KI-System einen stilistisch sehr guten Text schreiben kann, dass wir dann die Erwartungen in dem Bereich einfach erhöhen müssen.
Die KI-Nutzung wird also dazu führen, dass die Latte der Prüfungsleistungen deutlich höher gelegt wird.
Anja Braun war das über die Nutzung von künstlicher Intelligenz an Universitäten und Hochschulen. 15.33 Uhr die Zeit. Auf einer Insel vor der südafrikanischen Küste ist im Januar ein Hubschrauber abgestürzt aus 15 Metern Höhe. Glück im Unglück, der Pilot und drei Passagiere sind unverletzt geblieben. Nur wie es zu dem Absturz gekommen ist, das konnte lange niemand erklären. Die Luftfahrtbehörde hat den Unfall ausführlich untersucht und jetzt ihren Abschlussbericht vorgelegt. Mit einem erstaunlichen Ergebnis, berichtet unser Südafrika-Korrespondent Stefan Überbach.
Das Wetter war gut, der Pilot erfahren, der Einsatz reine Routine. Eigentlich aus der Luft hatte ein Forscher an Bord des Helikopters Bird Island vermessen, die Vogelinsel vor der Südostküste des Landes. Nach dem Ende der Vermessungsarbeiten landete der Hubschrauber auf der Insel, weil der Wissenschaftler einen der dort lebenden Pinguine zum Festland bringen wollte. Das Tier steckte er in einen Pappkarton und nahm das Paket auf den Schoß. Ein verhängnisvoller Fehler. Denn kurz nach dem Start geriet die Box mit dem Pinguin ins Rutschen, stieß gegen den Steuerhebel des Piloten und brachte damit den Helikopter in eine gefährliche Schieflage. Die Rotorblätter berührten den Boden, die Maschine stürzte aus etwa 15 Metern Höhe ab. Die südafrikanische Luftfahrtbehörde sieht den 35-jährigen Piloten in der Verantwortung. Im Abschlussbericht des Unglücks, der gerade vorgelegt wurde, heißt es wörtlich, der Pilot hatte zwar vor dem Start eine Risikobewertung des Fluges durchgeführt, es allerdings versäumt, den Transport des Pinguins in einem Pappkarton in seine Analyse einzubeziehen. Das Fehlen eines ordnungsgemäß gesicherten Behälters für das Tier habe zu einer gefährlichen Situation geführt. Glück im Unglück. Alle Insassen blieben unverletzt. Auch dem Pinguin geht es gut. Der Helikopter aber ist nur noch ein Wrack. Nach Ansicht des südafrikanischen Online-Magazins Daily Maverick sollten Piloten den Unfall als warnendes Beispiel nehmen und die Fracht an Bord immer ordnungsgemäß sichern. Vor allem dann, wenn es sich um einen Pinguin handelt.
Aber dem geht's, wie gehört, zum Glück nach diesem Absturz auch gut. Aus Johannesburg war das Stefan Überbach. 15.36 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Einen unerwarteten Aufschwung der Exportzahlen um über 12% hat China im Monat März gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnet. Auslöser waren die Zollankündigungen aus den USA. Also wer Ausfuhren vorziehen konnte, hat das getan, bevor die neuen Zölle greifen konnten. Derweil zeigt sich Peking hart und gibt im Zollstreit keineswegs klein bei, wie US-Präsident Trump das vielleicht angenommen hätte. Stattdessen haben die USA selbst nun Ausnahmen für chinesische Importe verkündet, weil man steigende Preise in wichtigen Segmenten befürchtet. Unser Korrespondent in Peking, Benjamin Eisel, zur aktuellen Lage.
Die USA haben nun elektronische Güter wie Smartphones und Computer von den massiven Einfuhrzöllen für chinesische Produkte ausgenommen. Auch für Prozessoren und Mikrochips sollen Ausnahmen gelten. Die US-Regierung reagiert damit offenbar auf Befürchtungen, elektronische Geräte könnten für US-Verbraucher deutlich teurer werden. Möglicherweise war die Regierung in Washington überrascht, dass die kommunistische Führung nicht nachgibt. China hatte auf die Zölle von Präsident Donald Trump unter anderem mit Gegenzöllen in Höhe von 125% reagiert. Mareike Ohlberg vom US-Think Tank German Marshall Fund.
Es ist ein bisschen unklar, inwiefern es auf US-Seite komplett verstanden wurde, also wie doch überzeugt man auf chinesischer Seite ist, dass man da jetzt auf Konfrontationskurs geht und gehen muss, das auch angekündigt hat. China ist zwar insgesamt, was die Optionen angeht, in einer schwächeren Position mit Gegenschlägen, aber ist halt auch bereit, dafür jetzt bestimmte Kosten zu tragen und nicht so schnell klein beizugeben.
Die Volksrepublik importiert viel weniger aus den USA, als sie in die Vereinigten Staaten exportiert. Zölle treffen China also härter als die Gegenseite. Dennoch, China importiert unter anderem große Mengen an US-Landwirtschaftsprodukten. Um die Preissteigerungen im Inland gering zu halten, kann Chinas Führung auf andere Länder ausweichen. Dagegen können die Vereinigten Staaten viele Produkte, die China produziert, nicht ohne weiteres woanders kaufen. Die Folgen sind steigende Preise in den USA und sinkende Nachfrage bei Herstellern in China. Der Druck auf die chinesischen Händler steige, so Wang Xin, Vorsitzende der Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association. Wir beobachten, dass einige kleine Unternehmen anfangen, sich Sorgen um ihre Situation zu machen. Da sie ihre Produkte nicht verkaufen können, stehen sie unter dem Druck der Banken. Sie müssen Löhne und Lieferanten bezahlen. Wir gehen davon aus, dass die Situation in Zukunft noch dramatischer wird. Der Verband vertritt mehrere tausend Verkäufer, die unter anderem über die US-Plattform Amazon Waren in die USA verkaufen. Bislang konnten Pakete mit Warenwerten von bis zu 800 US-Dollar zollfrei in die Vereinigten Staaten geschickt werden. Trump hat angekündigt, auch diese Regelung abzuschaffen.
Aus Peking war das der Bericht von Benjamin Eisel. Das Wetter für Berlin und Brandenburg ist bis zum Abend weiter sonnig. Es ist meist locker bewölkt und trocken. Die Höchstwerte 19 bis 23 Grad heute. Ganz erreicht haben wir sie noch nicht. In Berlin sind es zwischen 19 und 21 Grad. 21 Grad haben wir auch in Cottbus und 20 Grad in Brandenburg an der Havel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Annette Birke-Stumper.
Die A2 Berlin Richtung Magdeburg ist zwischen Lenin und Netzen nach einem Unfall gesperrt. Zurzeit Stau ab Dreieck Werder. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf Stau nach einem Unfall. Hier brauchen Sie bis zu 20 Minuten mehr. Auf der westlichen A10 gibt es Baustellenstau vor der Havelbrücke. In Richtung Dreieck Havelland dauert es 20 Minuten länger. In Richtung Dreieck Werder plus 10 Minuten. Stau auch auf der A13 in Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Lübbenau benötigen Sie 20 Minuten mehr. Auf dem Berliner Stadtring haben wir dichten Verkehr in beiden Richtungen zwischen Schmargendorf und Dreieck Charlottenburg. Rechnen Sie jeweils mit 20 Minuten mehr Fahrzeit. Auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg und Westend brauchen Sie Geduld. Recht voll ist es auch auf der B2 zwischen Weißensee und Malchow, in Spandau am Juliusturm Richtung Charlottenburg und auf der Falkenseer Chaussee stadtauswärts.
15:40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Tag. Seit rund einem Vierteljahrhundert strebt es Friedrich Merz an, Bundeskanzler zu werden. Zwischendurch hat er einige karrieretechnische Umwege genommen. Nun steht er aber kurz davor, sein Ziel zu erreichen. Und einen fixen Termin gibt's jetzt auch. Die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
2,5 Monate nach der Bundestagswahl steht fest, wann das Parlament über CDU-Chef Merz als Kanzler abstimmt. Nach Angaben der Bundestagsverwaltung ist der 6. Mai als Termin vorgesehen. Bundestagspräsidentin Klöckner treffe die Vorbereitung dafür. Voraussetzung ist aber, dass der Koalitionsvertrag bis dahin abschließend gebilligt ist. Bei der SPD beginnt dazu kommende Nacht eine 2-wöchige Mitgliederbefragung online. Vor allem bei den Jusos gibt es viel Kritik an Teilen der Vereinbarung. Die CDU will Ende des Monats auf einem kleinen Parteitag abstimmen. Die CSU hat den Koalitionsvertrag schon angenommen. Die internationale Kritik am russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Sumy mit mehr als 30 Toten hält an. Die Außenministerinnen und Minister der Europäischen Union haben den Raketenangriff verurteilt. EU-Korrespondentin Sabrina Fritz.
Für die geschäftsführende Außenministerin Annalena Baerbock ist die einzige Antwort, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen. Der Angriff am Palmsonntag sei ein weiterer Beweis, dass Russland das Land vernichten will, sagte sie beim Treffen der Außenministerinnen und Minister in Luxemburg. Die Gemeinschaft hatte vergangene Woche gemeinsam mit anderen Ländern Munition, Abwehrraketen und Panzer für die Ukraine beschlossen. Insgesamt würden sich die Hilfen in diesem Jahr bereits auf 23 Milliarden Euro summieren, so die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas. Sie sprach beim Treffen in Luxemburg davon, den Druck auf Putin erheblich zu erhöhen, um den Krieg zu beenden. Doch der Einfluss der Europäer ist begrenzt. Neben der militärischen Unterstützung für die Ukraine bleiben vor allem Sanktionen gegen Russland. 16 Sanktionspakete wurden bereits beschlossen, das 17. ist in Arbeit.
Russland hat mit scharfer Kritik auf die jüngsten Aussagen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern reagiert. Der CDU-Chef unterstütze Maßnahmen, die im Ukraine-Konflikt unweigerlich zu einer Eskalation führten, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei eine Abstimmung mit den europäischen Partnern. EU-Chefdiplomatin Kallas begrüßte die Äußerung. Man müsse mehr tun, damit sich die Ukraine selbst verteidigen könne, sagte Kallas. Im Wahlkampf hatte Merz die Taurus-Lieferung immer wieder gefordert. Der scheidende Kanzler Scholz von der SPD war allerdings immer dagegen. Potsdam erinnert heute an die Bombardierung der Stadt während des Zweiten Weltkriegs. Bei dem Angriff vor 80 Jahren starben rund 1600 Menschen. Arne Sprung, RBB 24.
Mit einer Lesung, einem Konzert, Glockenläuten und einem Friedensgebet gedenkt Potsdam der Opfer. In der Nikolaikirche erklingt um 19 Uhr das Potsdam-Requiem mit dem Nikolaichor Potsdam und Mitgliedern des Europe Symphony Orchestra. Die Schauspieler Steffen Schröder und Rita Feldmeier lesen im Potsdam Museum ab 20.30 Uhr aus Zeitzeugenberichten über die Bombardierung. Um 22.14 Uhr erklingen die Glocken der Potsdamer Kirchen in Erinnerung an den Beginn des Luftangriffs vor 80 Jahren. Und die Nikolaikirche lädt zur gleichen Zeit zum multireligiösen Friedensgebet ein.
Die italienische UniCredit kann ihren Einstieg bei der Commerzbank weiter vorantreiben. Das Bundeskartellamt hat keine Einwände dagegen, dass die Mailänder Bank ihren Anteil auf fast 30% aufstockt. Damit steigt die UniCredit zum größten Teilhaber auf, vor dem Bund, der 12% der Commerzbank-Aktien hält. Ziel von UniCredit ist es, die Commerzbank komplett zu übernehmen. Das deutsche Bankhaus will aber eigenständig bleiben, was auch von der bisherigen Bundesregierung unterstützt wird. Der Berliner Senat und die BVG erwägen, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Das hat Verkehrssenatorin Bonde dem RBB bestätigt. Zunächst müssten allerdings Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Der Vorstandschef der BVG, Falk, sagte dem RBB, gefährliche Gegenstände dürften schon jetzt nicht im Nahverkehr mitgeführt werden. Entscheidend sei, dass Kunden im Ernstfall richtig reagieren und beispielsweise die Notrufsäulen nutzen. Grundsätzlich unterstütze er aber neue Messerverbotszonen, so Falk. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am vergangenen Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Die Zahl der tätlichen Übergriffe auf Journalisten hat einen neuen Höchstwert erreicht. Das geht aus einer Studie des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig hervor. Danach wurden im vergangenen Jahr 98 Angriffe registriert und damit fast 30 mehr als im Vorjahr. Am häufigsten wurden laut Studie Journalisten in Berlin attackiert, zumeist bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag mal heiter, mal bewölkt. Vereinzelt sind Schauer oder kurze Gewitter möglich, maximal 19 bis 23 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Spandau 21, in Wannsee 17 Grad, in Senftenberg 22 Grad und 20 in Templin. Morgen zunächst freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei wieder frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Mittwoch dann viel Sonne bei bis zu 26 Grad. Die Zeit 15.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Frieden in Freiheit. Auf wen kann die Ukraine sich im Kampf gegen Russland noch verlassen? Seit über 3 Jahren kämpft die Ukraine gegen den russischen Angriff. Doch nun wertet ausgerechnet der bisher wichtigste Verbündete, die USA, den Aggressor Russland diplomatisch auf, angeblich auf der Suche nach Frieden. Was das für die Ukraine bedeutet und ob ihr Kampf für Freiheit zum Frieden führen kann, darüber spreche ich jetzt mit dem ukrainischen Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, Oleksiy Makeyev. Guten Tag, Herr Botschafter.
Guten Tag.
Matei fragt. Ein Podcast mit Sabina Matei.
Herr Botschafter, Deutschland bekommt im Mai voraussichtlich eine neue Bundesregierung. Die Koalitionsvereinbarung, die jetzt gerade getroffen worden ist, die sichert der Ukraine in ihrem Kampf um die Freiheit von russischer Aggression die weitere Unterstützung zu. Hätten Sie sich konkretere Zusagen gewünscht?
Das, was wir während der Koalitionsverhandlungen gehört haben und was wir im Vertrag sehen, ist ein Schritt nach vorne.
was die Unterstützung der Ukraine angeht. Und also darüber habe ich als Botschafter immer gesprochen und dafür geworben. Ich freue mich, dass heute in Deutschland die beiden Parteien es spüren, dass es im Interesse Deutschlands ist, die Ukraine zu unterstützen und auch eine weitere Gratwanderung ist, nicht nur so lange wie nötig, sondern mit dem, was zur Verfügung steht. Und das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Das ist die Formel, die der mutmaßlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz schon im Wahlkampf geprägt hatte, also nicht mehr so lange wie nötig, so wie sein Vorgänger, sondern alles, was nötig ist zur Unterstützung der Ukraine. Sie halten das also tatsächlich für ein Versprechen, nicht für reine Rhetorik?
Ja, die Gesellschaft glaubt nicht besonders oft den Politikern, geschweige von Diplomaten. Wie ich Diplomatie verstehe, ist, dass man mit Lügen überhaupt nichts erreicht. Und dass Diplomatie des 21. Jahrhunderts unter Verbündeten müsste eine ehrliche Diplomatie sein. Und ich versuche mal, das auch auf die Politik herbeizuführen und hoffen, dass auch die Politiker mit ihren Wählern ein ernstes, aber auch ein ehrliches Gespräch führen. Und wenn man ehrlich ist, dann macht man das, was man verspricht und was man sagt. Davon gehe ich aus.
Ernsthaftigkeit, Ehrlichkeit, das sind Ihre Maßstäbe. Bei welchem deutschen Außenminister, bei welchem deutschen Verteidigungsminister würden Sie die Interessen der Ukraine denn dann in guten Händen sehen?
Ja, das entscheiden natürlich jetzt die Koalitionspartner. Ein paar Namen kursieren schon in Berlin und ich muss sagen, dass sehr viele Minister ich persönlich sehr gut kenne und schätze. Und das gibt mir viele Gründe zu hoffen, dass es dann vorwärts, also weiter vorangehen wird. Und ich weiß, dass das auch zum Beispiel Boris Pistorius in der Ukraine im politischen Spektrum, aber auch beim Militär hochgeschätzt ist.
Und wie steht es um Friedrich Merz, den mutmaßlich nächsten Bundeskanzler? Kennen Sie den? Wird er in der Ukraine auch wahrgenommen?
Ja, er wird wahrgenommen. Friedrich Merz war, glaube ich, einer der ersten Politiker, die in die Ukraine nach dem Ausbruch des Großen Krieges gereist ist. Er war zweimal schon in der Ukraine, zuletzt im Dezember. Sie haben schon einige Male mit dem Präsidenten Zelensky getroffen, auch zuletzt während der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ja, die Worte von Friedrich Merz werden in der Ukraine diskutiert und verfolgt.
Das Interessante an dieser Koalitionsvereinbarung ist, dass das Wort Krieg in dieser Vereinbarung nur im Zusammenhang mit der Ukraine vorkommt, aber nicht im Zusammenhang mit dem Rest Europas, nicht mit dem Westen, nicht mit Deutschland, obwohl seit Jahren von einem hybriden Krieg Russlands auch auf uns die Rede ist. Ist das ein Fehler, das nicht zu benennen?
Was ich genau weiß, dass das Wort Ukraine 17 Mal in diesem Koalitionsvertrag vorkommt. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen. Und nicht nur dort, wo es um Krieg geht, sondern dort, wo es um Europa geht. Wo es um Sicherheitseuropa geht, ist natürlich unmöglich, den russischen Krieg gegen die Ukraine außer Acht zu lassen. Das, was Sie sagen zum Thema Krieg, leider, und das haben wir auch in der Wahlkampagne gesehen, sehr viele Parteien und Politiker haben es bevorzugt, das Thema Krieg nicht besonders intensiv zu besprechen oder zum Thema der Wahlkampagne zu machen. Und das, glaube ich, ein echtes Versäumnis.
Die Bundesregierung in Spe hält auch an der NATO-Mitgliedschaft für ihr Land fest. Die wird aber wohl nicht kommen, jedenfalls nicht mit einem Donald Trump im Weißen Haus. Wäre denn der Beitritt zur EU ein adäquater Ersatz dafür?
Wir sprechen nicht über Ersatz, wir sprechen über eine umfangreiche Lösung. EU und NATO-Mitgliedschaft sind in der ukrainischen Verfassung als Ziel verankert.
die Menschen überall in Europa begreifen es heute nach dem russischen Überfall der Ukraine viel besser, was diese Sicherheit, äußere Sicherheit heißt. Das haben die Finnen und Schweden begriffen und sehr schnell in die NATO beigetreten sind. Das haben nach meinem Gefühl die Deutschen nicht unbedingt verstanden, woher kommt diese äußere Sicherheit. Es ist so ein tolles Gefühl, in Sicherheit, in der Demokratie, in Freiheit zu leben, als ob es einfach vom Gott gegeben ist und da braucht man nichts zu machen, einfach genießen. Aber wir wissen über die deutschen Tugende der Arbeit und daran hat gearbeitet werden, damit diese Sicherheit gewährleistet wird. Und das muss ich ganz klar Ihrer Hörerschaft sagen. Sicherheit in Deutschland ist von Männern und Frauen in Uniform gewährleistet, vom Bundeswehr und auch davon, dass Deutschland Mitglied der NATO ist. Und das heißt, wenn es was Schlimmes passiert, dann stehen die Verbündete, die anderen Nationen an der Seite Deutschlands oder an der Seite eines anderen Bündnispartners.
Aber genau das ist jetzt ja in Frage gestellt durch den amerikanischen Verbündeten in Gestalt der Regierung Trump. Wir können uns auf die Amerikaner nicht mehr verlassen. Das ist das Gefühl hier. Manche Experten sagen sogar, Trump habe im Grunde die Seiten gewechselt. Die Europäer sind jetzt keine Partner mehr, vielleicht sogar Gegner. Und Russland ist der Partner. Bestürzt Sie das nicht?
Also ich werde bei weitem nicht so weit gehen, in dem, wie wir die heutige Lage bezeichnen. Ich glaube, wir alle sind daran interessiert, dass die Vereinigten Staaten weiterhin als Verbündete Europas agieren. Und die sind natürlich ausschlaggebend für den Frieden und Stabilität in Europa und in der ganzen Welt. Was aber viele hier in Deutschland in den letzten 2 Monaten nach dem Wechsel im Weißen Haus verstanden haben, Europa muss viel mehr dafür tun, um diese Freiheit und Sicherheit zu verteidigen. Das war also für uns schon lange eine Offenbarung. Und dafür habe ich auch geworben, dass Europa viel mehr das Sagen haben muss, viel mehr in die eigene Verteidigung und in die Rüstungsindustrie investieren muss, viel mehr Verantwortung übernehmen. Und ich freue mich riesig, dass in den letzten 2 Wochen mein Lieblingswort, das ich immer vorschlage, zum Wort des Jahres zu krönen, das Wort Führungsrolle, von vielen Politikern jetzt ausgesprochen wurde. Man spricht über Führungsrolle Deutschlands und das ist für mich ein gutes Zeichen und ich hoffe sehr, dass es nicht nur Rhetorik ist, sondern ein Aktionsplan.
Herr Botschafter, was wäre für die Ukraine dann ein Frieden, der ihre Freiheit garantiert?
Wenn Ukrainerinnen und Ukrainer in Kiew, in Lviv, in Donetsk und Luhansk, in Jalta und Simferopol auf der Krim sagen können, ich bin frei, ich genieße diese Freiheit, ich genieße Unabhängigkeit, dann ist diese Freiheit erreicht. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht einfach wie in einem Computerspiel Grenzen ziehen werden, ungeachtet von Menschen, sondern wirklich alles dafür tun, damit die Menschen in Freiheit leben. Wir wollen diese Freiheit für die ganze Ukraine und alle Ukrainerinnen und Ukrainer.
Vielen Dank, Herr Botschafter.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch mit Oleksiy Makejew, dem Botschafter der Ukraine in Deutschland, führte Sabina Matay.
Matay fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg ist bis zum Abend weiter trocken. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad. Derzeit haben wir in Frankfurt 21 Grad, 18 Grad sind es in Perleberg und in Berlin zwischen 19 und 21 Grad. Schauen wir auf die Nacht, da ist es meist nur locker bewölkt, auch längere Zeit klar und überall trocken bei Temperaturen zwischen 12 und 8 Grad. Und morgen gibt's dann nach oft heiterem Beginn von Süden her mehr Wolken, später gelegentlich etwas Regen, die Temperaturen ähnlich wie heute.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Annette Birke-Stumper.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieckwerder und Netzen Stau wegen Bergungsarbeiten. Sie brauchen aktuell 90 Minuten länger. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf Stau nach einem Unfall. Hier dauert es 10 Minuten länger. Auf der westlichen A10 gibt es Baustellenstau vor der Havelbrücke. In Richtung Dreieck-Havelland dauert es 20 Minuten länger. In Richtung Dreieckwerder 10 Minuten. Stau auch auf der A13 in Richtung Dresden zwischen Freiwalde und Lübbenau. Benötigen Sie 20 Minuten mehr Zeit. Auf dem Berliner Stadtring haben wir dichten Verkehr in Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Etwa 20 Minuten dauert es länger. Auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg und Westend brauchen Sie Geduld. Recht voll ist es auch stadtauswärts auf der B2 zwischen Weißensee und Malchow, auf der B158 vor und in Ahrensfelde und in Spandau auf der Falkenseer Chaussee. Unseren Verkehrsservice gibt es auch auf der RBB 24 Inforadio App.
Und jetzt ist es 16 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Tag. 10. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Könnte sich gut machen im Lebenslauf. CDU-Chef Friedrich Merz ist nun kurz davor, den gleichen Posten zu bekommen wie Adenauer oder Brandt, Kohl oder Merkel. Und der Termin dafür steht auch. Die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Bundestag soll am 6. Mai über CDU-Chef Merz als Kanzler abstimmen. Diesen Termin hat die Parlamentsverwaltung heute bekannt gegeben. Voraussetzung ist aber, dass bis dahin der Koalitionsvertrag abschließend gebilligt ist. Bei der SPD beginnt dazu kommende Nacht eine zweiwöchige Mitgliederbefragung online. Vor allem bei den Jusos gibt es viel Kritik an Teilen des Koalitionsvertrags. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Wenn jetzt mehrere Juso-Landesverbände von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg bis hin nach Bayern dazu aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich nun auch der Bundesvorstand so äußert, hat das durchaus Gewicht. Etwa 70.000 Juso-Mitglieder gibt es in der SPD. Die Partei selbst hatte zuletzt etwa 358.000 Mitglieder. Das Mitgliedervotum ist bindend, wenn ein Fünftel, also etwa 71.000 Mitglieder, ihre Stimme abgeben.
Russland hat Überlegungen des designierten Bundeskanzlers Merz zu Taurus-Marschflugkörpern zurückgewiesen. Merz hatte gestern in der ARD eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Kreml-Sprecher Peskow warnte deshalb vor einer, so wörtlich, Eskalation im Ukraine-Krieg. Für das Studio Moskau, Jürgen Buch.
Damit folgt Peskow der üblichen Moskauer Argumentationslinie. Jede völkerrechtlich zulässige Unterstützung der widerrechtlich angegriffenen Ukraine wird als Eskalation dargestellt. Peskow lenkt in seinem heutigen Statement auch erneut davon ab, dass Russland den Krieg begonnen hat. Vielmehr seien die westeuropäischen Länder nicht am Frieden interessiert, so der Kreml-Sprecher. Schon lange möchte die Ukraine die deutschen Taurus-Marschflugkörper haben, die mehrere hundert Kilometer weit fliegen können. Und schon lange antwortet der Kreml auf entsprechende Forderungen oder Diskussionen immer gleich mit Ablehnung.
Bundesaußenministerin Baerbock hat den russischen Raketenschlag gegen die ostukrainische Stadt Sumy verurteilt. Der Angriff mache deutlich, dass Russland nicht befrieden, sondern vernichten wolle, sagte die Grünen-Politikerin vor Beginn eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg. Gestern hatte die russische Armee zwei Raketen auf das Zentrum von Sumy abgefeuert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Die EU-Außenbeauftragte Kallas ruft nach dem Raketenangriff zu maximalem Druck auf Russland auf. Nur so lasse sich der Krieg beenden, sagte Kallas bei ihrer Ankunft in Luxemburg.